Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Wenn du Informationen haben möchtest über Coaching-Zonen und über mich, geh auf die Coaching-Zonen-Webseite und vor allen Dingen abonniere diesen Podcast. Und wenn du mich unterstützen möchtest, damit ich weiter beispielsweise kostenlose Angebote wie diesen Podcast bereitstellen kann, dann abonniere den Podcast und den Newsletter. Okay. Das war das Intro. Jetzt kommt der zweite Teil der vierteiligen Reihe Noventskalender Antworten auf Herausforderungen von Promovierenden. Und ich habe jetzt wieder zwei Herausforderungen von Promovierenden mitgebracht. Die haben sie mir per E-Mail geschickt. Und ich hatte versprochen, dass ich dazu eine Podcast-Episode mache. Und ich lese zunächst, also es sind jetzt die zwei nächsten Herausforderungen. Ich lese zunächst die Herausforderung vor und dann sage ich, was ich darüber denke. Die erste Herausforderung dieser zweiten Episode ist, ich würde es mal in der Überschrift bezeichnen, Alltagssprache und fehlende Textkonsistenz. Und das ist ja ein Thema, was alle betrifft. Ich lese jetzt erstmal vor. Die größte Herausforderung für mich ist es, immer wieder alle Fäden zusammenzuspinnen. Klammer auf, insbesondere zeigt sich das bei mir als fehlende Textkonsistenz, Klammer zu. Mein Sprachstil schwankt von Meta-Monstersätzen, 30 bis 60 Wörter pro Satz, und Hands-on-Alltagssprache inklusive Dialektkonstruktion. Ich weiß gerade noch nicht, wie es mir gelingen kann, alles aus einem Guss zu bekommen und trotzdem den Spezifika der jeweiligen Teile gerecht zu werden. Klammer auf, Theorie versus Empirie, Klammer zu. Also, ich sage mal, die Schwankung so zwischen Meta-Monstersätzen und Alltagssprache würde ich jetzt erstmal nicht sagen, ist mangelnde Kompetenz, sondern eher zeigt, wie du denkst. Und das, glaube ich, ist für so eine Dissertation sogar notwendig. Und Monstersätze, das kenne ich von mir selber übrigens auch, entstehen oft, wenn du versuchst, komplexe Zusammenhänge in einem Gedanken zu fassen. Also du denkst halt vernetzt und du versuchst das in diese Vernetzung in einem Satz abzubilden. Und das, also mir passiert das besonders häufig, wenn ich sowas Theoretisches mache oder wo ich so verschiedene Konzepte zueinander in Beziehung setzen möchte. Und Alltagssprache kommt halt an, wenn du nah am Material bist. Also wenn du Daten beschreibst, und da bist du dann eher im konkreten Denken und nicht so sehr im Komplexen, oder doch komplex ist es wahrscheinlich auch, aber weniger im Theoretischen. Und ich würde mal sagen, das Problem ist nicht, dass du beides, also ne, du brauchst beides, das ist wichtig, aber dass beides irgendwie unverbunden nebeneinander steht, und das ist, glaube ich, das Schwierige. Also, eine Dissertation ist gerade im Entwurf, ist kein homogener Text, also es heißt, im ersten Entwurf, im Rohtext, sage ich mal, kann es wirklich, darfst du so schreiben, wie du möchtest, und ich würde dir auch empfehlen, wirklich genau so weiterzuschreiben, weil das, was du schreibst, ist ein Entwurf. Und das, was du machen musst und was halt hinterher so passiert ist, dass du es überarbeitest. Und dann passiert das eigentliche Schreiben, sag ich mal, oder das eigentliche Promovieren, das eigentliche, ja, weiß ich auch nicht, Schreiben. Du schreibst ja auch im Rohtext. Aber ich glaube, das wesentliche Schreiben für eine Dissertation passiert eigentlich nicht im ersten Entwurf. Okay, also, ne, das kann jetzt so sein, dass du Theorie, ne, also das hast du geschrieben, Theorie und Empirie, und ich sag mal so, beide Bereiche haben natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Im Theorieteil geht es darum, Konzepte zu erklären, Positionen zu vergleichen, Argumentationen nachzuvollziehen, und das verführt natürlich unglaublich auch zu komplexen Satzkonstruktionen, weil deine Gedanken selbst auch komplex sind, weil du lernst ja auch beim Schreiben, also du verstehst beim Schreiben, sagen wir mal so. Und im Empirie-Teil geht es ja natürlich darum, nachzuvollziehen oder nachvollziehbar zu machen, was du gemacht hast und was dabei herausgekommen ist und was du darüber denkst vielleicht auch. Und das ist wiederum konkret und klar. Also das verlangt einfach auch, konkret und klar zu sein. Und vielleicht geht es einfach nur darum, dass beide Teile, Empirie und Theorie, irgendwie gleich klingen oder gleich professionell klingen. Was ich dir sagen kann, ist vielleicht nochmal, was die Monstersätze betrifft. Ich bin immer dafür, dass man diese Monstersätze aufschreibt. Also, dass du wirklich, mach das so erstmal, wie es aus dir herauskommt, weil manchmal lange Sätze überhaupt der einzige Weg sind, sowas aufs Papier zu bringen. Und in der Überarbeitung erst, dann zerlegst du sie, dann sagst du, was sind eigentlich die einzelnen Aussagen? Und manchmal verstecken sich nämlich in so einem, ne, du hast ja 30 bis 60 Wörtersatz, und manchmal verstecken sich in so Sätzen 4 Gedanken. Und jetzt geht es darum, die Gedanken wieder da rauszuholen und die hintereinander zu stellen, vielleicht auch manche Gedanken wegzulassen. Aber du kannst dann einfach, bei solchen Sätzen musst du einfach gucken, was sind die Gedanken, die da drin stecken. Dann zerlegst du diesen Satz, und das musst du vielleicht bei den Monstersätzen, musst du es vielleicht wirklich Satz für Satz machen. Aber du, ne, das wäre ja auch so eine Sache, wo du sagen kannst, das ist sowas für, ich hatte ja beim Novenzkalender diese 15 Minuten, den 15-Minuten-Planer reingemacht. Und das wäre was, wo man sagen könnte, ich nutze kurze Zeiträume, die ich, also ich muss nicht immer, wenn ich jetzt an der DIS arbeite, irgendwie den ganzen Tag zur Verfügung haben. Und du könntest sagen, ich nehme jetzt 15 Minuten für einen Satz. Und was du auch noch da sehen kannst, so, das ist auch Training. Das ist auch Training, hinter diese Sätze zu zerlegen. Wenn du so 4-5 Mal so einen Satz zerlegt hast, wird es viel, viel leichter sein. Auch wenn du jetzt beim ersten Satz sagst, ich brauche da vielleicht eine halbe Stunde beim ersten Monstersatz, wird dir der dritte, na, oder der vierte, fünfte, ab da wird es auch wirklich einfacher. Und was jetzt die Alltagssprache angeht und die Dialektkonstruktion, von denen du schreibst, ne, würde ich auch nochmal sagen, beim Schreiben der Rohfassung völlig in Ordnung. Lass das, mach das immer, mach das weiter, weil da natürlich auch nochmal drinsteckt, was denkst du wirklich? Und beim Überarbeiten, ne, und da prüfst du dann wieder, ist das eine umgangssprachliche Wendung, die im wissenschaftlichen Kontext unpassend ist, oder ist das auch, reicht das auch so aus, dass du sie behalten kannst? Weil nicht alles, was Alltagssprache ist oder was alltagssprachlich klingt, ist unwissenschaftlich. Weil, ne, und da müssen wir uns drüber unterhalten, was ist eigentlich Wissenschaftssprache? Und Wissenschaftssprache ist nicht, Sachen kompliziert auszudrücken. Also die dürfen auch einfach sein, besonders wenn es beispielsweise im Empirie-Teil ist. Was ich dir sagen könnte, nochmal so konkret, was du machen kannst, also was ich, also eine Sache, die mir total wichtig ist, jetzt zu sagen, ist, das ist alles Training. Mach dich da nicht verrückt, ne? Fang einfach an, konkret damit zu arbeiten. Also, und mach vor allen Dingen nicht, dass du sagst, nee, ich schreibe jetzt gar nicht mehr, bevor ich jetzt einen Monstersatz schreibe, schreibe ich gar nicht mehr. Bitte, bitte, bitte schreib erstmal so, wie es dir in den Sinn kommt. Schreib erstmal, wie du denkst, weil das muss einfach raus, weil da verstecken sich oft große Schätze drin, die vernünftig bearbeitet, wirklich auch inhaltlich sehr wichtig und sinnvoll sind. Vielleicht nochmal so, was du so insgesamt machen kannst, um das zu verbessern, ist nochmal, also schreib, wie du denkst, und dann lies dir die Texte selber laut vor. Also das heißt, du hörst es dann, also diese Stilbrüche beispielsweise von denen, die du gefunden hast, ne? Wenn du, das merkst du, wenn du beim Lesen stolperst und den Tonfall wechselst, dann würde ich mir, ne, wenn du das vorliest, dann nimm dir vielleicht, vielleicht druckst es aus und beim Lesen markierst du dann alles irgendwie, wo Stilbruch ist. Und dann würde ich auch nicht Satz für Satz arbeiten, sondern Abschnitt für Abschnitt, also wirklich, also immer, oder Absatz für Absatz, ne? Also lies erst den ganzen Satz, guck, passt das zusammen, klingt das nach einer Stimme, und dann versuchst du den Absatz irgendwie geschmeidig zu machen. Und es ist völlig legitim, dass Teile auch in der DIS unterschiedlich klingen. Was du verbindest irgendwie, da ist das, da, und das ist vielleicht auch was, was ungewohnt ist, das ist deine eigene Stimme, du findest gerade deine eigene Stimme und ne, das geht nicht um identischen Satzbau zu haben, sondern deine eigene Stimme zu finden. Und was ich gemerkt habe, so was noch dahinter stecken könnte, ist, also bei mir jedenfalls ist es manchmal so, dass auch gerade wenn ich Monstersätze schreibe, dann weiß ich, ich bin auch noch nicht ganz sicher, was ich eigentlich schreiben will. Das kann einerseits sein. Und natürlich, was auch nochmal sein kann jetzt bei dir, würde ich sagen, dass du noch dabei bist, deine Stimme zu finden. Und das ist vielleicht jetzt der Übergang, in dem das dann auch nochmal passiert. Vielleicht ein konkreter nächster Schritt könnte sein, nimm dir einen kurzen Abschnitt, 2 Seiten, nimm die Absätze auf den und dann überarbeite die erstmal. Nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich. Also liest es laut, prüfe die Alltagswendung und entwickle einfach das Gespür dafür. Bleib dran, also das möchte ich dir wirklich sagen. Du bist auf einem guten Weg. Viel ist einfach wirklich Training und ne. Also herzlichen Glückwunsch, dass du es gemerkt hast, dass dir klar ist, was ist das Problem, weil da kann man wirklich dran arbeiten und es wird immer leichter. Also es wird einfach erst Schritt für Schritt und dann wird es einfach einfacher. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Du bist auf einem guten Weg. Das wollte ich nochmal abschließend sagen. Komm gut voran. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat und hoffe, dass es auch anderen, die diese Episode jetzt hören, auch nochmal geholfen hat. Und jetzt kommt die nächste Frage. Okay, ich würde mal sagen, das ist so das Thema, ist meine Diss mein Lebenswerk oder eine Qualifikationsarbeit? Ich lese vor. Mir fällt sofort ein, dass eine Promotion kein Lebenswerk ist, sondern eine Qualifikationsarbeit. Und wenn ich sie abgebe in das Promotionseröffnungsverfahren und sie angenommen wird, ist es eine Doktorarbeit. Doch, wie finde ich den Mut zu sagen, jetzt ist es soweit und ich gebe ab, sozusagen, woher nehme ich die Schutzpe, den Mut abzugeben? Woher nehme ich immer wieder die Motivation zum Dranbleiben bei mühsamen Überarbeiten? Wo ich aufpassen muss, dass ich schon gute Texte stehen lasse, statt sie nochmal und nochmal zu überarbeiten, noch dazu im Januar mit dem Energieloch ab mittags. Ich weiß, dazu hast du schon Blogartikel veröffentlicht und deren Inhalt mir auch eine Weile schon geholfen haben. Nun steht dieses Thema wieder an. Die Gliederung ist finalisiert, es stehen 166 Seiten, davon ein Kapitel mit ca. 30 Seiten noch im Rohtext. Bin ich einfach schon zu lange dran und offenbar ist eine Monografie für mich als Scanner-Persönlichkeit nicht wirklich das Richtige. Doch habe ich mich im Herbst entschieden, fertig zu werden, statt aufzugeben. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. 166 Seiten, davon ein Kapitel noch im Rohtext. Das ist jetzt keine Baustelle, das ist die Endphase. Und wie du das beschreibst, ist ein typisches Phänomen in der letzten Meile. Also so, du fragst, muss mal gucken, und das ist eine typische Sache auch in der Abschlussphase, dass man dieses, ist das genug? Wann ist es fertig? Woher nehme ich den Mut? Und ich sag mal so, ne, so eine Abschlussphase ist insofern schwierig, als dass man am Anfang immer denkt, naja, das kann ich auch noch machen und das mache ich später. Und ne, man schaut so nach vorne. Ne? Also man hat einfach vorne so ganz viel noch Weg und was nicht immer gut ist, meine ich, ne, aber man hat noch so viele Möglichkeiten. Und jetzt steht da plötzlich eine Grenze, die sagt so, hier ist Stopp und das ist so eine zeitliche Grenze bei dir irgendwie auch, aber auch eine inhaltliche Grenze, eine fachliche Grenze und überhaupt eine Lebensphasengrenze, die da sagt so, hier Stopp, ne? Da steht dann ein Stoppschild. Und das ist natürlich schwierig, weil man dann irgendwie denkt, okay, bis ich da bin, muss noch das alles irgendwie gemacht werden. Ich würde mal sagen, die ehrliche, meine Antwort ist so, den Mut abzugeben, der kommt nicht über dich. Der kommt nicht. Kann es schon sein, dass du irgendwann so das Gefühl hast, ja, ich bin fertig, aber eigentlich abgeben, einreichen ist eine Entscheidung. Und du wirst wahrscheinlich, und das machen viele, du wirst an so einen Punkt kommen, in dem du deine Arbeit einreichst, während so ein Teil von dir noch denkt, da könnte ich noch und hier könnte ich noch und das ist noch ein Aspekt und huch, hoffentlich merkt keiner, dass ich das nicht gemacht habe. Und diese Stimme in dir, die das sagt irgendwie, die immer sagt, und das noch, und ach ja, habe ich hier schon, die hört nicht von alleine auf. Die musst du Die musst du abstellen. Also da musst du den Regler leiser drehen und sagen, liebe Stimme, liebe Zweifel, liebe Ideen, liebe Vorausschauungsstimme, ich höre dich, aber ich reiche trotzdem ein. Also mit einer Diss fertig zu sein, bedeutet nicht, dass die Diss perfekt ist. Also ne, mit einer Diss fertig zu sein, bedeutet so, ich habe die Anforderungen einer Qualifikationsarbeit erfüllt und möglicherweise kannst du auch sagen, du sagst, meine Fragestellung ist beantwortet, meine Methode ist nachvollziehbar, ich habe eine fundierte Argumentation, was das Ergebnis angeht, ich habe einen Beitrag zum Forschungsfeld, also idealerweise sagst du sowas, ne? Ich habe meinen Forschungsstand dargestellt. Also so, das heißt check, 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 check. Habe ich, kannst du jede Box antickern und sagen, okay, erledigt. Was du nicht machen musst in so einer Diss, ist, dass du jede mögliche Kritik im Voraus sozusagen entkräftest, weil wahrscheinlich werden die GutachterInnen immer was finden. Also es wird einfach wahrscheinlich, nein, sicher wird es immer Sachen geben, die man hätte anders machen können. Und das ist der Job der Gutachtenden, das vielleicht auch herauszufinden. Und das bedeutet nicht, dass deine Arbeit schlecht ist. Und das bedeutet auch nicht, dass sie dir dafür Abzüge in der Note geben. Ne? Also was dir helfen könnte, wäre irgendwie, deine Arbeit muss nicht die beste Arbeit sein, die jemals geschrieben wurde. Sie muss eine akzeptable Qualifikationsarbeit, eine akzeptable Dissertation sein. Und was du jetzt beschrieben hast von dem, wo du bist, an welcher Stelle du bist, bist du da gar nicht weit weg. Und nochmal auch jetzt so Motivation beim Überarbeiten. Ne? Natürlich hat man mehr, oder ich weiß nicht, aber ich wollte gerade sagen, natürlich hat man mehr Motivation, wenn man was gestalten kann oder wenn man Fortschritte machen kann. Und überarbeiten ist ja irgendwie kein Fortschritt. Kannst ja beim Schreiben, kannst du sagen, ich habe heute so und so viele Seiten geschrieben oder so und so viele Gedanken gehabt, aber beim Überarbeiten sagst du das ja nicht. Beim Überarbeiten sitzt du da stundenlang und hast am Ende vielleicht 3 Seiten besser gemacht und hast am Ende vielleicht sogar weniger Text als vorher, was gut ist. Ne? Aber das fühlt sich nicht so an, als wäre das produktiv. Ne? Weil, und das ist vielleicht irgendwie das, vielleicht könntest du einfach kleine Einheiten, ne? Das wäre jetzt so eine Idee, um Motivation beim Überarbeiten zu haben, ne? Kleinere Einheiten definieren, also nicht heute arbeite ich irgendwie so und so viele Stunden, sondern heute überarbeite ich unter Kapitel XY, also ne, das, damit du etwas abschließen kannst. Vielleicht geht es darum, beim Überarbeiten auch etwas abzuschließen. Und dann würde ich auch nochmal sagen, wenn du einen Abschied, ne, also so, weil du sagst, du überarbeitest ja mehrmals, ne? Ich würde sagen, sag irgendwie, wenn ich einen Abschnitt zweimal überarbeitet habe, dann ist das für mich in Ordnung, ne? Dann ist er fertig. So, fertig, Punkt. Und was du sagst, so Energieloch am Nachmittag, ja, dann, ne, plan anspruchsvolle Arbeit für vormittags, also mach wirklich was, wofür du deinen Kopf brauchst, das wirst du wissen, das werde ich dir wahrscheinlich nicht sagen müssen. Und nachmittags machst du Dinge, die weniger kognitive Kapazität brauchen, wie Literaturverzeichnis prüfen, Formatierung, administrative Aufgaben. Ich finde auch nochmal so, ne, wenn man bei mir promoviert, es wird nicht passieren, dass jemand bei mir promoviert, aber ich würde immer irgendwie so eine Promotionsbetreuende sein, die sagen würde, gute Überschriften sind mir total wichtig. Ich finde gute Überschriften echt, machen Texte gut. Mein Geheimtipp. Dann nochmal, ne, so, was, weil du geschrieben hast, dass du gute Texte nicht stehen lassen kannst oder, ne, so, ja, du findest immer was. Also kannst auch, ich glaube auch, dass die immer besser werden, je länger du dran sitzt, aber du bist ja nicht fertig. Also du könntest es machen, aber du musst es nicht machen, ne? Frag dich dann auch einfach bei jeder Änderung, macht es die Arbeit wirklich substanziell besser oder ist es Geschmackssache? Weil wenn es Geschmackssache ist, dann lass es sein. Und du kannst natürlich auch nochmal, das machen wir bei Fokuspromotion auch, ne? So dieses Arbeiten in verschiedenen Ebenen, ne? Dass du vielleicht auf eine Ebene der inhaltlichen Überarbeitung machst und die Überarbeitung danach wirklich nur noch Fehler korrigiert werden. Also ja, das war das. Ich muss immer hier auf meine Zettels gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Du schreibst, vielleicht ist eine Monografie für dich als Scanner-Persönlichkeit vielleicht nicht sowas. Ja, kann ich nachvollziehen. Du brauchst Abwechslung, ne? So, ich weiß gar nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit diesem Format Scanner-Persönlichkeit, aber ich glaube, dass jahrelang an einem bestimmten Thema arbeiten vielleicht jeden irgendwie zermürbt, mürbe macht. Es sei denn natürlich, man hat immer so eine große Leidenschaft, aber das ist ja bei Promotionen eigentlich eher ab irgendwann nicht mehr der Fall. Aber du hast gesagt, du machst es und du bist so weit gekommen und das zeigt auch, dass du es kannst, obwohl es gegen deine, ich sag mal, in Anführungsstrichen natürlichen Neigungen geht. Vielleicht hilft dir so zu wissen, du musst die Monografie nicht lieben, du musst sie nur fertig machen. Ne? Also die Liebe zu deinem Thema hat dich hierher gebracht und jetzt brauchst du Disziplin. Ist ja auch immer nochmal so eine Sache, ne? Motivation oder Disziplin oder am liebsten beides. Und du brauchst ja danach nie wieder eine Monografie schreiben. Vielleicht kannst du sagen, hey, das ist okay, das ist meine letzte Monografie. Dann nochmal so konkret, was ich dir sagen könnte, mach die, ich weiß nicht, wenn du den Noventskalender bekommen hast, da gibt es ja einen Tag, wo ich sage, die Rückwärtsmethode, wende die doch einfach an. Also bis wann willst du wirklich fertig sein? Herbst, ne, du sagst Herbst, Herbst ist jetzt irgendwie kein konkretes Datum, weil Herbst ist, lass mich nicht lügen, September, Oktober, November, ja. Herbst sind 3 Monate, ne? Also mach dir vielleicht irgendwas, was ein kleines bisschen konkreter ist. Und ich glaube, und wenn du einen Plan hast, der so halbwegs realistisch ist und der Puffer enthält, dann kannst du diesen Plan besser abarbeiten und dann brauchst du auch nicht jeden Tag entscheiden, habe ich jetzt Lust und bin ich motiviert oder nicht, sondern kannst es wirklich vorantreiben. Abschließend, so glaube ich, es ist alles da, was du wissen musst. Ne, du hast geschrieben, du hast meine Blogartikel gelesen. Vielen lieben Dank. Damit hast du ja Strategien, die dir bereits geholfen haben. Also du weißt, was zu tun ist. Was jetzt ist, ist nicht mehr Wissen aneignen, sondern machen. Also die letzten 30 Seiten, den Rohtext nochmal formulieren, überarbeiten, abschließen, abgeben. Du hast dich jetzt im Herbst entschieden, also sagen wir mal September, Oktober, nehmen wir mal die Mitte, ne? Also wenn du sagst, so Oktober will ich fertig werden, jetzt ist Januar. Ach so, vielleicht habe ich das gar nicht richtig verstanden. Du hast geschrieben, doch habe ich mich im Herbst entschieden, fertig zu werden, statt aufzugeben. Ja. Ah ja, du kannst ja vielleicht, ich habe jetzt gedacht, du willst im Herbst fertig werden, also du hast im Herbst entschieden. Aber du bist ja, vielleicht bist du schon viel früher fertig, wenn du jetzt nur noch 30 Seiten und dann überarbeiten. Wobei, überarbeiten dauert auch, da soll man sich nicht vertun. Viele Leute denken übrigens, ne, das Überarbeiten, ja, und dann noch überarbeiten, dann gebe ich ab. Und wenn man überarbeitet, dann merkt man erst, wie viel das ist. Also Tipp für alle auch, mit dem Überarbeiten relativ früh anfangen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Ich hoffe, dass ich auch allen anderen helfen konnte, die diese Episode jetzt gelesen haben. Und wenn ihr eine kleine Sache daraus mitnehmt, dann empfehlt den Podcast, hört sich komisch an, empfehlt diese Episode und generell den Coaching-Zonen-Podcast und Coaching-Zonen überhaupt weiter. Das würde für mich hilfreich sein, nochmal weiter kostenlosen Content zu liefern. Wertschätzung, Dankbarkeit, das ganze Programm, ihr wisst Bescheid, kommt gut voran und vor allen Dingen du, für dich ich jetzt diese Episode gemacht habe, du kriegst es hin, komm gut voran, deine Jutta Wergen.